Die aufrichtige Haltung des Dienens ist die Essenz des Chantens. Nicht realisierter Disrespekt vor Gott erhält die Enge des Leidens. Das tönt anfänglich wie ein buddhistisches Koan, enthält aber viel von dem, was wir Sharanagati, den Pfad der Hingabe, nennen. Diese Hingabe beginnt nämlich mit dem inneren Eingeständnis, mit der Realisation, dass wir uns mit gewohnheitsmäßiger Absicht von der brennenden Nähe Gottes fernhalten. Das Resultat davon war eben die unnötige und überflüssige Enge der Identifikation, die Leiden ist. Die Kapitulation vor Gott schenkt bereits Freiraum und unendliche Erleichterung, da sie den Punkt der Rückkehr darstellt und in dem Sinne bereits ein wesentlicher Schritt ist. Alle Heiligkeit und Vollendung besteht ausschließlich in der Übereinstimmung mit dem Willen Krishnas. Sein Wille ist das letztliche Maß. Alle Heiligkeit besteht ausschließlich in dieser Übereinstimmung. Wie mein gesamtes Leben, so muss speziell mein Beten erfüllt und getragen sein von dieser Hingegebenheit an seinen Willen. Lieben ist Gleichförmigkeit im Wollen, ist Einklang der beiden Willen, die sich liebend zugetan sind. Ein Gebet, das Krishna wirklich sucht, ist Liebe. Alles Beten zielt auf dieses Einssein des Willens mit Gott. Nichts in dieser Welt geht mehr gegen meine Natur, als dies zu verstehen und danach auch zu handeln. Hier hat die Japa etwas Revolutionäres. Meine Selbstliebe ist gerade ungeheuerlich, und das Traurigste an ihr ist, dass ich es nicht einmal bemerke. Erst wenn ich mich bewege, erkenne ich meine Fesseln. Erst im Ringen um ihre Überwindung, um das reine und ununterbrochene Ja zu Krishnas Wünschen, erfahre ich mich als den, der ich bin, ich bezogen, immer bereit, Krishna meinen Willen vorzuschreiben, auch wenn er sich in die Form einer innigen Bitte verkleidet. Vielleicht sind die meisten unserer Gebete heimlich das Gegenteil von dieser Selbstlosigkeit, der Selbstauf- und Übergabe. Ich möchte gerne Gott bestimmen, das zu tun, was mir richtig erscheint, ihn sozusagen herumbekommen, ihn für meine eigenen Ziele einspannen. Das aber würde bedeuten, zu versuchen, sich Gottes und seiner unbegrenzten Kraft zu bemächtigen, nach meinem Gutdünken. Da schlägt das Gebet ins Gegenteil um. Die Willensübereinstimmung soll bis in die letzten und feinsten Verzweigungen unseres Wesens hineinwirken. Diese Bewusstwerdung wird mein Leben, mein Denken, Urteilen, Wünschen, mein gesamtes Wesen lenken, bestimmen und langsam umformen. Langsam gewiss, denn diese Umformung des Hinwenden und Ergeben zu Krishna ist ja die Aufgabe meines gesamten Seins in der materiellen Welt. Dazu habe ich ja einen menschlichen Körper, um diese Aufgabe zu erfüllen. Alles andere, was ich sonst Lebenspflicht oder Aufgabe nenne, ist nur eine Ausflucht vor dem Eigentlichen. Krishna versichert mir, dass nicht das Was und Wo und Wann in meinem Dasein wichtig ist, sondern er möchte das Wie Denn darin wohnt mein wirkliches Ich, in meiner Seelenhaltung, meiner Motivation, meiner Absicht. Ich will nichts Außergewöhnliches leisten, sondern das Gewöhnliche auf außergewöhnliche Weise tun. Durch das Hingegebensein zu seinem Willen kommt er im Gewöhnlichen, Unscheinbaren und Alltäglichen wieder auf mich zu. Diesen Willen möchte ich wieder erfassen lernen. Und darum betet man. Japa ist das ständige Sich-Schenken zu den Wünschen Krishnas. Ein immerwährendes Flehen um das vorbehaltlose Ja sagen können. Die höchste Beschäftigung für das gesamte Menschsein ist die, durch welche die Seele liebenden, hingebungsvollen Dienst für den transzendentalen Herrn erlangt. Solcher Dienst ist motivlos und ununterbrochen. Srimad Bhagavatam 1.2.6. Wenn man einmal aufrichtig gebetet hat, man wolle um jeden Preis so werden, wie er es am liebsten hat, dann bleibt einem nichts erspart. Manchmal muss man die Verlorenheit hinnehmen. Es wird nicht immer der Pfad absoluter Gewissheit sein. Das Letzte, was Krishna verlangt, ist immer die völlige Ergebenheit. Beten ist das Sich-Schenken an den Willen Krishnas. Ein einziges Einverstandensein, ein immerwährendes Bitten und das vorbehaltlose Ja sagen können. Denn in allem kommt Krishna wieder zu mir. Im Geben ist er so gut wie im Nehmen. Im Schenken so gut wie im Verweigern. Nicht seine Gabe ist wichtig, sondern er in der Gabe oder hinter der Gabe als der Schenkende. Das ist ja gerade das Grundverkehrte, dass ich etwas erwarte und nicht ihn. In jeder Haltung, in der ich meine Bereitschaft ihm gegenüber ausdrücke, erscheint er mir wieder. Alles Beten heißt im letzten und tiefsten Sinne, ich bitte um dich. Du bist das Ende all meines Wollens. Ich will nur dich und außer dir nichts und niemanden. Die Gebetspraxis der täglichen Japa ist die treue und regelmäßige Übung darin. Wer dann im Augenblick, wo etwas auszubleiben oder ganz anders zu geraten scheint, als er gehofft und erbeten hat, innehält, darf erkennen lernen. In diesem Nein bist ja auch du, und zwar als denjenigen, der es sagt und arrangiert. In diesem Nicht-Empfangen empfange ich dich als den, der zurückhält, der nicht gibt, aber da ist und sich selber stattdessen gibt. Erst dann werde ich ein Selbstloser und somit ein wirklicher Beter. Wer in der Qual der Zerstreuungen beim Gebet nach Krishna ausruft, in diesen karmischen Reaktionen, die sich da in mir auswirken, in der Müdigkeit, in dem Kranksein, in dem Nicht-Loskommen von Vorstellungen und Gedanken und was es sonst noch geben mag, bist du. In meiner inneren Zerstreuung erscheinst du. Ich habe dich darin und dadurch, dass ich sie annehme. Im Annehmen meiner Hoffnungslosigkeit und Schwermut, Trübsal und Verwirrtheit erhalte ich dich wieder. Ich lerne zufrieden zu sein mit dem, was du mir gibst, und ich strebe nach nichts anderem. Nicht mehr zu ändernde Dinge versuche ich erst gar nicht zu ändern. Besser macht das die Zeit, und ich spare mir die Zeit. Mein lieber König, sei nicht ärgerlich, erregt und besorgt, weil deine Opfer durch schicksalhafte Hindernisse nicht richtig ausgeführt werden können. Nimm meine Worte gütigerweise mit großer Achtung an. Wir sollen uns immer daran erinnern, dass wir nicht betrübt sein sollten, wenn etwas durch eine Fügung der Vorhersehung geschieht. Je mehr wir versuchen, solche Rückschläge entgegenzuwirken, desto mehr treten wir in den finsteren Bereich materialistischen Denkens ein. Srimad Bhagavatam 4.19.34. Srila Prabhupada erläutert dazu: Obwohl es genügend Grund dafür geben mag, unglücklich zu sein, sollte man solche Rückschläge nicht bekämpfen. Denn je mehr wir darin verwickelt werden, solchen Rückschlägen entgegenzuwirken, desto mehr treten wir in den finsteren Bereich materieller Besorgnis ein. Sri Krishna hat uns in diesem Zusammenhang ebenfalls einen Rat gegeben. Wir sollen Dinge dulden, statt uns darüber zu erregen. Denn dann ist die Zerstreuung nach innen hin überwunden, ja sogar aufgelöst, auch wenn sie an der Oberfläche meines Selbst noch weiter wären mag. Die Seele selbst ist ganz tief eins mit dem, den sie liebt und allein liebt. Immer wenn Krishna einen von den üblichen Wegen aus irgendwelchen Gründen fortholt, geht es so, empfindet man es jedenfalls, ins Blaue hinein. Man versteht nichts und weiß doch im tiefsten Grunde, dass es so in Ordnung ist. Es genügt, den heiligen Namen zu umarmen und weiterzugehen. Und wenn es nicht weitergeht, dann ist es wie ein Schiff über das weite Meer fährt. Man sieht seine Bewegung nicht und doch eilt es vorwärts. Auch den Wind, der es weiterträgt, sieht man nicht. Vielleicht gehört die Erfahrung des Geführtwerdens zum Wesentlichsten im spirituellen Leben. Vor allem dann, wenn man selber nicht mehr viel Zeit hat, nicht mehr verfügen kann. Es ist merkwürdig, aber da erfährt man, es wird alles zur rechten Zeit gegeben, nie zu viel und nie zu wenig. Man darf wirklich vertrauen. Dieses Gefühl vermittelt eine Sicherheit, die nirgends in der materiellen Welt sonst zu erfahren ist. Krishna entlässt uns nie aus seinen zarten Händen. Da mir nichts an dem Wie sowie dem Ergebnis selber liegt, sondern nur daran, dir zu gehören und für dich da zu sein, so leitet mich deine sanfte Hand aus dem Schatten heraus zum Wirklichen hin. Dann werde ich ganz ruhig und fühle mich geborgen. Er wird sein Werk zu Ende tun. Er hat ja unsere Torheit mit eingerechnet in seine Führung des Herausleitens einer Seele aus dem Wald von eigenen Vorstellungen. Dies ist doch wunderbar und anbetungswürdig, dass er sich nicht durch uns behindern lässt. Diese herrliche Souveränität. Er vollbringt an uns, was er will, all unseren Fehlern, Verhaftungen, Umwegen und Widerständen zum Trotz. Wenn wir nur grundsätzlich das Verlangen haben, die heilige Gier, ihn wiederzufinden. Erlebnisse auf dem Wege sind nicht Erfahrungen der göttlichen Wesenheit selber. Solche Erlebnisse sind Absprungstellen, nie Ruhepunkte. Aus der natürlichen Abgespanntheit ergeben sich, wenn die Grundhaltung aufs Ewige hin vorhanden ist, immer die Sehnsucht nach der Vollendung, nach dem letztlichen Ankommen. Denn die Beziehung mit ihm ist der einzige Ort, von dem es kein Weitergehen oder Zurückkommen gibt. Wer aber zu mir gelangt, wird niemals wieder woanders hingehen wollen. Dies wiederholt Sri Krishna dreimal in der Bhagavad Gita 8.15, 8.16 und 15.6. Die tägliche Gebetspraxis, meine Japa, ist als Schreitemann unter alles eigentlich Begreifliche und Fassbare oder Ausdrückbare hindurch in eine Schicht, für die einem die Organe der Wahrnehmung und Beurteilung fehlen. Man betritt unbekanntes Land, die Terra Incognita. Aber indem man hineingeführt wird, wachsen einem diese Organe allmählich. Und mit ihnen wird man sich einmal dort auskennen und zurechtfinden. Ich glaube, dass es genau diese Erfahrung ist, die Krishna in der Bhagavad Gita mit einem Nebensatz ausdrückt. Wird mit transzendentalen Sinnen wahrgenommen. Bhagavad Gita 6.23. Ist es nicht merkwürdig, wie man allmählich entwurzelt wird, wie man ganz von woanders lebt als früher? Es lebt sich so bodenlos und doch unvergleichlich gesichert. Früher stand man vielleicht auf dem Moorboden und hielt ihn für Felsgrund. Jetzt ist man gefühlsmäßig wie im Bodenlosen und doch beim Absoluten, der Grundlage allen Seins. Ein fast seliges Paradox.